Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Ich lese aus dem Buch Josua, aus dem ersten Kapitel, den 8. Vers. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung sollte Josua als Nachfolger Moses das Volk Israel in das ihnen von Gott verheißene Land führen. Die Bewohner dieses Landes waren gerichtsreif, nachdem ihnen Gott seit Abraham in seiner großen Geduld noch 400 Jahre Gnadenzeit geschenkt hatte. Das Handeln Gottes an diesen Völkern war also absolut gerecht. Mose hatte bereits dem Volk Israel gesagt: Nicht um deiner Gerechtigkeit und der Geradheit deines Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern um der Gesetzlosigkeit dieser Nationen willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Diese Völker waren, wie Ausgrabungen es bestätigt haben, religiös und moralisch, besonders auf sexuellem Gebiet und in ihrer Gewalttätigkeit aufs Tiefste gesunken. Das Maß ihrer Sünde war voll. Josua wurde von Mose im Blick auf die Ausrichtung seines klaren Auftrages, den er von Gott empfangen hatte, aufs Stärkste dazu ermutigt, den Kampf mit diesen Völkern aufzunehmen und das Land einzunehmen und es den Stämmen Israels auszuteilen. Ich lese dazu 5. Mose Kapitel 31. Die Verse 7 und 8, über diese Verse haben wir vor einigen Wochen gesprochen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht mutlos. Im ersten Kapitel des Buches Josua wird diese starke Ermutigung für Josua und das Volk noch einmal wiederholt. Sie sollten also unverzagt ihren Weg gehen, ohne sich in irgendeiner Weise entmutigen zu lassen. Allerdings, und das fällt uns auf, sollte die Gegenwart Gottes und das Gelingen ihrer Unternehmungen davon abhängig sein, dass sie das Buch beachteten und befolgten. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Welches Buch? Das Buch des Gesetzes, das Mose im Zeitraum von 40 Jahren nach dem Befehl Gottes geschrieben hatte. Nach dem Tod Moses sollte Israel in diesem Buch eine bleibende Autorität haben. Mose war also nicht mehr da. Er war gestorben, so heißt es hier auch am Anfang dieses Kapitels: Mein Knecht Mose ist gestorben. Aber die Autorität Gottes für Josua und für das gesamte Volk blieb, und zwar in diesem Buch niedergelegt, in diesem Buch des Gesetzes. Dieses Buch, diese Autorität, dieses Wort Gottes, Gott selbst in seinem Wort, wollte nun durch die kommenden Zeiten sein Volk hindurchführen. Es war eine Autorität, die nicht abhängig war vom herrschenden Zeitgeist oder von der Meinung irgendeiner Mehrheit unter dem Volk. Dieses Buch enthielt für alle Zeiten einen objektiven Maßstab für den Glauben und das Verhalten des Volkes Gottes. Es ist erstaunlich, wie der Kanon dieses Buches, als Kanon bezeichnet man den Umfang bzw. die Sammlung der Heiligen Schriften, wie der Kanon dieses Buches mit der Zeit mehr und mehr gewachsen ist, bis hin zu den Schriften des Neuen Testamentes. Und dieser Kanon bildet eine wunderbare Einheit, weil er nicht menschlichen, sondern göttlichen Ursprungs ist. Es ist durchaus nicht so, dass dieser Kanon, wie manche meinen, erst im Jahr 397 nach Christus auf dem Konzil von Karthago endgültig festgelegt worden sei. Vielmehr bestand der Kanon bereits als über die Jahrhunderte hin gewachsen und wurde auf dem Konzil ausdrücklich bestätigt. In den Akten dieses Konzils heißt es, in dem Artikel, der die biblischen Bücher erwähnt, Übereinstimmung bestand auch über diesen Punkt. Außerhalb der kanonischen Schriften darf in der Kirche unter dem Namen göttliche Schriften nichts gelesen werden. Und wie dankbar dürfen wir als Gemeinde Jesu dafür sein, dass am Anfang aus den 5 Büchern Moses dann die ganze Heilige Schrift, wie wir sie jetzt vor uns haben, hier in der Bibel entstanden ist. Wir dürfen dankbar sein für die Fülle der göttlichen Offenbarung, die darin enthalten ist. Das ist ein großes Vorrecht, das wir haben. Josua hatte lediglich die 5 Bücher Mose, durch die er sich lenken und leiten lassen sollte und prägen lassen sollte. Wir haben die gesamte Heilige Schrift, den gesamten biblischen Kanon, nicht nur die alttestamentlichen Schriften, das Gesetz und die Propheten, also das gesamte Alte Testament, sondern eben auch die neutestamentlichen Schriften, das ganze Wort Gottes zum Leben und auch zum Sterben. Das ist ein großes Vorrecht. Ob wir das immer so zu schätzen wissen, ist eine andere Frage. Und wo wir das nicht zu schätzen wissen, dass wir die Bibel haben, dann auch noch in verschiedenen Übersetzungen und können vergleichen hier und da und können darin lesen, zu Hause und auch in der Gemeinde. Wenn das nicht der Fall ist, dass wir das zu schätzen wissen und auch dementsprechend damit umgehen, dann haben wir Grund genug, uns zu beugen und Buße zu tun, ja? Uns darunter zu demütigen. Diesem Buch gegenüber wissen wir uns als Gottes Wort, als höchste Autorität verpflichtet. Wer dieses Wort verachtet, der verachtet Gott selbst. So ließ der Herr später dem König David nach seinem Sündenfall, wir denken an den Ehebruch und an den Mord, ausrichten: Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Und du hast mich verachtet. Wer also das Wort des Herrn verachtet, der verachtet Gott selbst. Wer die Bibel verachtet, der verachtet Gott selbst. Gott und sein Wort gehören unbedingt zusammen. Man kann das nicht auseinander dividieren. Und es gibt für die Gemeinde Jesu keine höhere Autorität als Gottes Wort, als dieses Buch. Richtet sich die staatliche Gesetzgebung gegen die göttlichen Maßstäbe dieses Buches und versucht der Staat, sich in die Belange der Gemeinde Jesu autoritativ einzumischen, so heißt das für uns, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Auch wenn das, wie es ja in vielen Ländern auf dieser Erde geschieht, mit Verfolgungsleiden verbunden ist. Wie es in China ganz aktuell als Folge neuer Religionsgesetze geschieht. Ein Staat, der Gesetze erlässt, die den unwandelbaren Maßstäben dieses Buches entgegen sind und, wie es zurzeit bei uns geschieht, sich dabei auf die Würde des Menschen beruft. Wir denken an die Möglichkeit, dass sich jemand das Leben nimmt mit Hilfe eines anderen. Wo so etwas geschieht, da provoziert man geradezu den Zorn Gottes, als wäre es Gott in seinem Wort nicht um die Würde des Menschen zu tun. Wie es ja zurzeit heißt, leben wir im Zeitalter des Menschen und da bestimmt niemand anders, was wichtig ist, was Autorität hat, als der Mensch selbst. Man beruft sich also nicht mehr auf die Heilige Schrift, auf das Wort Gottes, wie das in der Vergangenheit noch hier und da geschehen ist, auch in unserem Staat, in unserer Gesellschaft, sondern der Mensch bestimmt nun selbst, was richtig, was falsch ist, was verbindlich ist oder was nicht verbindlich ist. Der Mensch setzt sich also an die Stelle des Wortes Gottes. Und das provoziert den Zorn Gottes mit absoluter Sicherheit. Geistliche heilbringende Bewegungen in der Geschichte Israels und in der Gemeinde Jesu waren immer solche, in denen dieses Buch ernst genommen wurde. Die Akzente also wurden gesetzt durch dieses Buch, durch das, was in diesem Buch geschrieben steht und nicht, was der Mensch für richtig hielt. Die Geschichte des Königs Josua ist dafür ein herausragendes Beispiel. Erweckung geschah, als man dieses Buch wiederfand, das offensichtlich verloren gegangen war. Auch zur Zeit Nehemias wurde aus diesem Buch vorgelesen. Und es wurde so erklärt, dass man es verstehen konnte, dass jeder es verstehen konnte. Die Reformation zur Zeit Luthers war eine Bibelbewegung, wie auch später durch die großen Erweckungsprediger die beiden Hauptwahrheiten dieses Buches verkündigt wurden, Gesetz und Evangelium. Und hier in unserem Textwort ist nun die Rede vom Buch des Gesetzes. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Zur Zeit Moses gab Gott seinem Volk sein Gesetz und offenbarte darin seinen heiligen Willen. Doch auch im Gesetz, das erfahren wir, ja besonders durch das, was der Apostel Paulus geschrieben hat in seinem Brief an die Römer, auch im Gesetz wurde bereits das Evangelium bezeugt. Das Gesetz war nicht das Evangelium, aber im Gesetz wurde das Evangelium bezeugt. Ich lese dazu Römer Kapitel 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, also nicht durch das Halten des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, nämlich allein durch den Glauben an Christus, werden wir vor Gott gerecht, ohne das Halten der Gebote Gottes. Sie sind nicht unsere Gerechtigkeit. Das Gesetz ist zu schwach, um den Sünder vor Gott gerecht zu machen. Das hängt mit der Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens zusammen. Bezeugt aber diese Gerechtigkeit, die wir in Christus haben durch den Glauben, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, also bezeugt im gesamten Alten Testament. Überall wird diese Gerechtigkeit, wie wir es auch vorhin gehört haben, aus Römer Kapitel 4, im Blick auf Abraham, wird diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir in Christus Jesus haben, bezeugt. Das heißt, überall, auch in den fünf Büchern Moses, finden wir Spuren, die zum Kreuz führen. Ich erinnere noch einmal an das, was Pastor Wilhelm Busch erlebt hat und was er schildert hier in seinem Vorwort zu dem Buch Spuren zum Kreuz, Christus im Alten Testament, sehr, sehr lesenswert. Da schreibt er: Ich hielt eine Bibelstunde über die Geschichte, wie Mose Wasser aus dem Felsen schlägt. Und da sagte ich schöne und herzbewegende Worte über die Tatsache, dass Gott die Seinen nicht im Stiche lässt. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Gott lässt die Seinen nicht im Stich. Ich war überzeugt, ich hätte sehr gut gesprochen, aber da kam ein alter, erfahrener Jünger Jesu auf mich zu und erklärte mir, in meiner Bibel steht, der geistliche Fels, der nachfolgte, war Christus. Davon habe ich heute Abend bei Ihnen nichts gehört. Spuren zum Kreuz. Denken wir an die Bundeslade, die sich in der Stiftshütte befand. Und zur Stiftshütte hatte Josua ein besonderes, inniges, intensives Verhältnis. An einer Stelle, 2. Mose 33, heißt es, dass Josua nicht aus dem Inneren des Zeltes wich. Er war also vertraut mit dem, was in der Stiftshütte vor sich ging und praktiziert wurde. Vertraut mit der Wahrheit, dass der Sühnedeckel, auf den der hohe Priester am Versöhnungstag das Blut eines reinen Opfers sprengte, der Gnadenthron war. Und hier wurde bildlich unser Herr Jesus als unser Gnadenthron vorgeschattet. Lesen wir dann ebenfalls im Römerbrief und auch im Hebräerbrief: Durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenthron durch den Glauben an sein Blut. Dort, so hatte Gott zu Mose gesagt, dort, wo der Sühnedeckel ist, wo der Gnadenthron ist, auf der Bundeslade, dort will ich dir begegnen. Dort begegnet uns Gott. Am Kreuz auf Golgatha, dort, wo der Herr Jesus stellvertretend sein Blut für uns vergossen hat. Dort begegnet uns Gott und von dort her redet er mit uns, immer nur vom Kreuz, sonst könnte er gar nicht mit uns reden. Mit keinem von uns könnte er reden, könnte er kommunizieren, wenn nicht das Blut des Sohnes Gottes am Kreuz für unsere Sünden geflossen wäre. Deshalb ist dieses wunderbare Werk ganz zentral wichtig in diesem Buch, das wir hier vor uns haben, auch schon in den 5 Büchern Mose, in den Büchern, in dem Buch des Gesetzes. Das ganze Alte Testament spricht von Christus. Sie ist es, so sagt der Herr Jesus Christus, die von mir redet. Die Schrift, und zwar nicht in erster Linie von Christus als unserem Vorbild, sondern von Christus als unserem Stellvertreter. Natürlich ist der Herr Jesus Christus auch unser Vorbild. Das lesen wir im 1. Petrusbrief, dass wir wandeln sollen in seinen Fußstapfen, in seine Fußstapfen treten sollten. Er ist unser Vorbild im Blick auf unseren Wandel, aber das ist nicht das Entscheidende, zunächst einmal nicht. Das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass der Herr Jesus unser Stellvertreter ist, dass er all das, was der Vater im Himmel von uns erwartet, an unserer Stelle geleistet hat. Eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott dargebracht hat, durch sich selbst, durch sein Blut, durch sein Leben, durch seine Hingabe. Das ist also das Entscheidende und das muss immer und immer wieder verkündigt werden. So heißt es hier, lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Das heißt, es will nicht nur gelesen und gehört werden, das, was in diesem Buch geschrieben steht, sondern es will auch verkündigt werden, immer wieder aufs Neue verkündigt werden. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Luther sagt, jede Predigt und Lehre, die Jesus Christus nicht predigt, und zwar als Stellvertreter, ja, nicht als Vorbild, als Stellvertreter, und vor Augen stellt, ist nicht das tägliche Brot und die Nahrung für unsere Seele. Also noch einmal, jede Predigt und Lehre, die Jesus Christus nicht predigt und vor Augen stellt, ist nicht das tägliche Brot und die Nahrung für unsere Seele. So hatte der Pastor Busch, um noch einmal darauf Bezug zu nehmen, viele gute Dinge gesagt, Dinge, die nicht verkehrt waren, die richtig waren, die durchaus biblisch waren, aber es war keine Nahrung für die Seele dieses einen Bruders, der immer wieder darauf wartete, ja, wann spricht er denn jetzt von Christus? Christus ist doch dieser Fels, der geschlagen worden ist am Kreuz auf Golgatha, dessen Blut für meine Sünden vergossen worden ist. Das fehlte ihm. Es fehlte ihm das Entscheidende. Man kann viele gute Dinge predigen. Die kann auch übrigens ein Rabbi, ein Rabbiner, kann sie predigen. Gute biblische Dinge. Aber das Entscheidende fehlt. Nämlich die Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu, dass der Herr Jesus am Kreuz meine sündige Natur mit in seinen Tod genommen hat und dass ich nun teilhaftig bin seiner göttlichen Natur, seines Lebens. Sein Tod ist der Tod meines Ichs und sein Leben ist nun mein Leben, das Gott wohlgefällig ist, das ihm auch Frucht bringen kann. Das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Dort am Kreuz auf Golgatha schauen wir Gott ins Herz hinein. So hat es hier der Bruder Köth, den wir ja damals noch persönlich gekannt haben, in seinem schönen, wunderbaren Lied gedichtet. Um Gott ins Herz zu sehen, musst du zum Kreuze gehen. Da stirbt für dich sein einzig Kind, verflucht für alle deine Sünde. Stellvertretung. Du musst zum Kreuze gehen, um Gott ins Herz zu sehen. Wie ist die Liebe groß? Er tauscht mit dir das Los, trägt deine Schuld zum Kreuz hinauf, schließt dir dafür den Himmel auf. Er tauscht mit dir das Los. Wie ist die Liebe groß? Hier schauen wir also in das Herz unseres Gottes hinein, unseres himmlischen Vaters, voller Liebe und voller Erbarmen zu jedem Einzelnen von uns. Ich sage es immer wieder, ich staune nur darüber, wenn ich das so auf mich persönlich beziehe. Ist das nicht erstaunlich, dass der Herr sich danach sehnt, der himmlische Vater sich danach sehnt, mit dir täglich Gemeinschaft zu haben? Dass er schon morgens darauf wartet, dass du kommst, ja? Um zu hören, was er dir zu sagen hat und was du ihm zu sagen hast. Ist doch eine wunderbare Sache, oder nicht? Erstaunlich, wenn wir bedenken, wer wir eigentlich sind, ja? Und dass wir von Natur aus Gott nicht lieben, sondern Feinde Gottes sind, die ihn hassen. Dass Gott sich danach sehnt, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, das ist das Größte, was es gibt in dieser Welt. Es gibt nichts Größeres, Erstaunlicheres. Das ist das tägliche Brot, das wir brauchen für unser Innerstes, wichtiger als alles andere. Wichtiger auch, als dass wir bewahrt bleiben vor diesem Virus. Alle Wahrheiten, die uns in diesem Buch mitgeteilt werden, haben wir in Christus. Und alles, was wir in Christus haben, wird uns in diesem Buch, in der Bibel, im Wort Gottes mitgeteilt. Christus und sein Wort sind eins. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel, was Gottes Wort alles in uns wirkt. Es überführt von der Sünde, Apostelgeschichte 2,37. Es bewirkt die Wiedergeburt, 1. Petrus 1,23, Jakobus 1,18. Es wirkt Glauben, Römer 10,17, Johannes 20,31. Es hat reinigende Kraft, Epheser 5,25-26. Es macht klug, Psalm 119,130. Es schenkt Heilsgewissheit, 1. Johannes 5, Vers 13. Es schenkt Frieden, Psalm 85,9. Es bewirkt Kraft, Freude und Trost, Jeremia 15,16. Es stärkt uns in der Geduld und Hoffnung, Römer Kapitel 15, Vers 4 und es bewahrt uns vor Sünde und ihr Lehren. Apostelgeschichte 20, 29 und 32 oder bis 32. Das soll jetzt einmal reichen. Die aktuelle Situation, in der wir uns im Augenblick also befinden, kann uns den letzten Punkt, Bewahrung vor Sünde und ihr Lehren, besonders gut veranschaulichen. Und viele haben zurzeit wegen des Virus, der sich immer mehr ausbreitet, Berührungsängste. Nun, es ist sicherlich gut, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich und andere nicht anzustecken. Dagegen ist im Grunde genommen nichts zu sagen. Gemeinde Jesu allerdings, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wollen wir ganz, ganz dick unterstreichen, weil das nicht allen klar ist. Gemeinde Jesu setzt ihr Vertrauen nicht auf diese Vorkehrungen, sondern allein auf Christus. Er ist unser Virenschutz. Bei all den Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen, oder die der Einzelne trifft, ist doch Christus ganz allein sein Virenschutz. Und wenn das nicht klar ist, dann sind alle Vorsichtsmaßnahmen, die man trifft, letztlich fleischlicher Natur. Erst ist es immer Christus, der uns alles ist. Alles, was wir brauchen. Er ist unsere geistliche Versorgung, er ist unsere leibliche Versorgung, er ist unsere Gesundheit, er ist unser Virenschutz, er ist alles, was wir brauchen. Das muss zunächst einmal klar sein und wird im Glauben erfasst. Und dann wird Gott uns durch seinen Heiligen Geist leiten, das eine oder andere ganz praktisch zu tun, was nötig ist, damit sein Wille in unserem Leben geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Er ist also unser Virenschutz. Was nun den geistlichen Bereich angeht, und hier dürfen wir uns durchaus mal prüfen, was den geistlichen Bereich angeht, so haben viele Gläubige allerdings überhaupt gar keine Berührungsängste. Sie haben keine Probleme damit, sich mit denen zusammenzuschließen und sich mit denen einzumachen, die von Viren infiziert sind, geistlich gesprochen, vom Rom-Virus, vom Ökumene-Virus, vom Pseudo-Pfingst-Virus und anderen gefährlichen Viren, vom Virus der Evolutionstheorie und der Bibelkritik und anderen Viren. Und diese Art von Viren ist viel gefährlicher als alles andere. Und so hat heute Morgen schon ein Bruder richtig gebetet. Herr, da geht es um unsere seelische Gesundheit, also um unsere geistliche Gesundheit vor Gott. Und das ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als dass wir hier irdisch leben bleiben und verschont bleiben, was der Herr uns ja schenken möchte. Und dazu macht der Herr Gnade geben. Wichtiger ist, dass wir das ewige Leben haben und dass das geistliche Leben nicht gefährdet wird. Und da haben leider, muss man sagen, manche überhaupt gar keine Berührungsängste. Da können sie mitmachen mit allen möglichen und sich infizieren und merken es nicht einmal, dass sie infiziert sind. Weil sie nicht hineinschauen in das Wort Gottes. Hier wird die Diagnose gestellt im Wort Gottes, nicht in meinen Gefühlen, in meinen Vorstellungen oder dergleichen. Das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, Paulus warnt die Ältesten von Ephesus vor geistlichen Viren, die den Leib Christi, die Gemeinde Jesu, zu zerstören drohen und befiehlt sie, wem an? Gott und dem Wort seiner Gnade. Nur in diesem Wort haben wir in Christus Jesus diesen überaus wichtigen geistlichen Virenschutz. Dieser Schutz ist wesentlich wichtiger als der Schutz vor dem Coronavirus. Denn es geht dabei um unser Verhältnis zu Gott, um es noch einmal zu sagen. Und da ist wirklich die Frage für uns alle gegeben, was ist uns eigentlich das Wichtigste, die Hauptsache? Ne? Wir wollen da nicht an die Welt denken. Was für die Welt die Hauptsache ist, ist ja klar. Wir können ja gar nicht anders denken. Und von Natur aus denken wir auch nicht anders als die Welt. Aber als Kind Gottes, geistlich von Neuem geboren, da sollten wir anders denken. Da soll uns die Hauptsache sein. Und die Hauptsache ist nicht diese Erde, sondern der Himmel und die Herrlichkeit. Und nicht unsere leibliche Gesundheit, so wichtig sie auch ist. Nicht das ist das Wichtigste, sondern unsere geistliche Gesundheit, unser Verhältnis zu Gott. Das ist entscheidend. Und wenn diese Zeit, in der wir jetzt uns nicht mehr treffen können hier, um Gottes Wort hier gemeinsam zu hören, dazu beiträgt, uns das neu deutlich zu machen, dass wir da zur Buße kommen und das in Christus suchen, was wir von Natur aus nicht haben, dann hat Gott für zumindest Einzelne in seiner Gemeinde sein Ziel mit dieser ganzen Geschichte, in der wir uns jetzt befinden, erreicht. Das ist sein Ziel mit der Gemeinde Jesu. Darum geht es ihm. Es geht ihm nicht in erster Linie um die Welt. Es geht auch in der Gemeinde Jesu nicht in erster Linie um unsere leibliche Gesundheit und dass wir ein langes Leben haben, sondern es geht in der Gemeinde Jesu, es geht ihm in erster Linie um die Gemeinde Jesu und in der Gemeinde Jesu um das geistliche Verhältnis des Einzelnen zum himmlischen Vater. Darum geht es ihm. Und wenn Gott dieses Ziel nicht durch seine Güte erreicht, wisset ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Buße leiten will, dann gebraucht er die Zuchtrute. Und das tut er im Augenblick. Auch dahinter steht seine große Liebe. Natürlich, Gott plagt die Menschen nicht, auch besonders seine Kinder nicht, wenn er sie züchtigt. Er liebt das nicht. Er möchte gerne, dass das auf andere Art und Weise geschieht, durch sein Wort. Aber wenn es nicht anders geht, züchtigt der Herr auch seine Kinder. Ja? Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir darauf achten, was Gott vorhat und worüber er mit uns, mit jedem Einzelnen von uns zu reden hat. Und nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, ich komme langsam zum Schluss, ist uns die Ermahnung einleuchtend, betrachte dieses Wort, dieses Buch, betrachte es Tag und Nacht, so heißt es hier, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dieser Ausdruck Tag und Nacht ist nicht buchstäblich zu verstehen, vielmehr ist damit gemeint, dass wir uns immer und immer wieder mit dem Wort Gottes befassen sollten, darüber nachdenken, uns davon prägen und uns dementsprechend verhalten sollten. Lasst das Wort Gottes, das Wort Christi, reichlich in euch wohnen, so sagt der Apostel Paulus. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir möglichst viel lesen und hören sollten. Es ist sicherlich nützlich, wenn wir die Bibel einmal im Jahr durchlesen, das ist sehr nützlich sogar, ja. Aber es geht nicht in erster Linie darum, möglichst viel zu lesen, sondern das, was wir lesen, zu verinnerlichen, darüber nachzudenken, damit innerlich umzugehen, wie das bei Maria der Fall war. Sie bewegte das Wort in ihrem Herzen, so heißt es. Darauf kommt es an. Und dass wir Leute sind, die nicht nur vom Wort Gottes getroffen werden, sondern auch innerlich betroffen sind, indem sie zur Buße kommen, zur Demütigung vor Gott und eben auch zur Freude am Evangelium. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Das ist das Ziel, dass wir uns freuen können über dieses wunderbare Heil, das uns in Christus Jesus von unserem himmlischen Vater zuteil geworden ist. Dazu ist es nötig, dass wir uns bestimmte Zeiten nehmen, bestimmte Zeiten einplanen zum Lesen der Bibel, zum Hören auf das Wort Gottes. Und es kann auch sehr hilfreich sein, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich weiß nicht, ob wir das praktizieren oder praktiziert haben. Besonders auch für unsere Kinder und Jugendlichen ist das von außerordentlicher Bedeutung, dass sie auswendig lernen, das Wort Gottes, Bibelverse auswendig lernen. Es gibt übrigens schöne Auswendiglernkurse, die hilfreich sind. Da gibt es schöne Kärtchen, die kann man sich einstecken, kann man auch unterwegs mal, wenn man einen Augenblick Zeit hat oder so, mal lesen, darüber nachdenken. Das ist außerordentlich bedeutsam. Es könnte ja sein, dass wir auch einmal, dass man uns die Bibel wegnimmt, was dann? Ne? Leben von dem, was wir auswendig wissen. Ne? Möglich ist alles. Der Mangel an Beschäftigung mit Gottes Wort hat, wenn wir einmal von Krankheitszeiten absehen, ja, da kann ich eben nicht so viel konzentriert lesen und nicht so konzentriert beten. Wenn man einmal davon absieht, hat der Mangel an Beschäftigung mit Gottes Wort sicherlich zunächst einmal etwas zu tun mit unserer angeborenen Abneigung dem Wort Gottes gegenüber. Wir sind Feinde des Wortes Gottes. Wir sind Feinde Gottes von Natur aus, also mögen wir das Wort Gottes nicht. Es sagt uns Dinge, die uns gar nicht passen. Wir wollen etwas ganz anderes von Natur aus als das, was Gott will. In seinem Wort. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund besteht darin, dass wir Sünde dulden, ganz bewusst dulden in unserem Leben. Nicht, dass wir mal sündigen, sondern dass wir Sünde dulden. Und so hat es mal jemand formuliert, entweder hält dieses Buch dich von der Sünde ab, oder aber die Sünde hält dich von diesem Buch ab. Eins von beiden. Wie gut, dass wir in Christus Jesus auch die Liebe haben zum Wort Gottes. Wir stehen auch da nicht unter Gesetz. Wir stehen unter der Gnade. Der Einzige, der das Wort Gottes geliebt hat, über alles, das war der Herr Jesus. Und darin ist er dein Stellvertreter. Und nun dürfen wir ihn in Anspruch nehmen, in ihm und durch ihn und gewirkt dann durch den Heiligen Geist, haben wir eine große Liebe zum Wort Gottes, nur in ihm. Da stehen wir wieder unter Gnade, brauchen uns nicht abzustrampeln, brauchen nicht zu versuchen, da etwas aus uns herauszupressen, was wir von Natur aus gar nicht haben, nämlich die Liebe zu Gottes Wort, sondern wir haben sie in Christus, diese Liebe. Wir können davon ausgehen, dass der Herr Jesus das ganze Alte Testament auswendig konnte. Er war selbst das Wort, ne? Und er kannte das geschriebene Wort. Und so wirkt er durch seinen Heiligen Geist in uns diese Liebe zu Gottes Wort. Wir wollen uns beugen darunter, dass wir das von Natur aus nicht haben, aber dann wollen wir ihn in Anspruch nehmen. Und unter seiner Gnade kann uns das Wort Gottes lieb werden und lieber werden als alles andere in dieser Welt. Dann, so heißt es hier zum Schluss, wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Genauso war es im Leben Josuas, genauso war es im Leben in der Geschichte des Volkes Israel. Verließ man das Wort des Lebens, dann war die Niederlage vorprogrammiert. Geistlicher Niedergang auch in der Gemeinde Jesu, auch im Leben Einzelner, war immer verbunden mit der Vernachlässigung dieses Buches. Geistliche Fruchtbarkeit, zu der wir von Gott in unseren täglichen Verpflichtungen berufen sind, hängt davon ab, dass Gottes Wort in diesem Buch, besonders das Wort vom Kreuz, seine Kraft in uns entfaltet. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Und wenn du es jetzt in den kommenden Wochen hier in der Gemeinde nicht mehr bekommst, das Wort des Lebens, dann vertief dich zu Hause umso mehr darin. Ja? Nutz die Zeit. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, zur Ehre und Verherrlichung Gottes, und du wirst es recht ausrichten. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns miteinander tief beugen, darunter und demütigen vor dir, dass wir von Natur aus diese Abneigung dir und deinem Wort gegenüber haben. Das ist ungeheuerlich, lieber Herr, dass wir von Natur aus solche sind, die dein Wort verachten, die alles andere lieber haben als dich und dein Wort, als dieses Buch, das du uns doch in deiner großen Gnade geschenkt hast, indem uns dein wunderbares Erlösungswerk, Herr Jesus, bezeugt wird. Alles, was wir haben, was wir glauben, haben wir in diesem Buch. Ach Herr, vergib uns, dass wir es so oft vernachlässigt haben. Wir sind schuldig vor dir. Und wenn du uns nun in diesen Wochen dein Wort hier in der Gemeinde entziehst, lass es mit dazu beitragen, dass es uns umso kostbarer wird, dass wir uns danach sehnen, dein Wort hier wieder zu hören und auch zu Hause uns darin zu vertiefen. Herr, hab Erbarmen mit uns. Wenn es dir gefällt, kannst du Gnade geben, dass wir bald wieder hier zusammenkommen können, um miteinander dein Wort zu hören und Gemeinschaft untereinander zu haben. Möchtest dich über uns erbarmen, lieber Herr, um deines Namens willen. Amen.